Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, denn heute unser Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten ist Vicky Leandros. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich natürlich auch hier bei dir zu sein.
Liebe Vicky, ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Sendung gefragt, was überwiegt? Bist du lieber Musikerin oder bist du lieber Köchin?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich bin dann doch lieber Musikerin.
Aber es erscheint demnächst ein Kochbuch und wenn immer man sich mit deiner Vita beschäftigt, dann ist das zweite große Thema neben der Musik das Essen. Ist meine Beobachtung richtig, dass du bist mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen? Wir reden gleich ein bisschen, wenn du erlaubst, über deine Kindheit. Mhm. Ist das Kochen der Versuch, etwas mediterrane Wärme, griechische Wärme in dein hiesiges Leben zu bringen?
Ja, ich meine, gut, mein Vater war schon oder ist ein leidenschaftlicher Koch, meine Großmutter, es geht ja durch Generationen bei uns. Aber ja, vielleicht hängt es auch mit der griechischen Kultur ja auch zusammen. Die Sprache, das Essen, vieles mehr, was ich auch meinen Kindern beibringen wollte. Also das war aber auch irgendwie selbstverständlich zu Hause. Mhm. Immer nach Konzerten oder nach Auftritten zu Hause einkaufen und dann gleich kochen, das hat mich irgendwie beruhigt. Und dann war die ganze Familie zusammen, die haben dann aufs Essen gewartet, Freunde kamen und kommen weiterhin. Das hat natürlich etwas Besonderes. Und darüber werde ich jetzt in diesem Kochbuch ja auch schreiben.
Mit deinem Sohn gemeinsam.
Mit meinem Sohn, auch ein leidenschaftlicher Koch, ja. Und wir schreiben natürlich ein paar Geschichten auf, aber natürlich auch viele, viele Rezepte und eine neue griechische Küche. Also die traditionelle natürlich mit den Rezepten, aber auch eine neuere.
Das, was wir hier in Deutschland essen, wenn wir zum Griechen gehen, hat das irgendetwas zu tun mit der authentischen Küche, die du kochst zu Hause?
Naja, also teilweise würde ich sagen, teilweise. Oft ist es natürlich so, kommt auf die Taverne oder dieses Lokal ja auch darauf an, dass sie, hängt es ja auch an den Zutaten ab. Mhm. Also es müssen ja sehr gute Zutaten sein, das gute Olivenöl, besondere Lammfleisch, so vieles mehr oder eine wunderbare Fischsuppe. Fischsuppen werden zum Beispiel gar nicht in Tavernen in dem Sinne, die kennt man hier nicht. Also ein Teil des Essen, worüber wir schreiben, werden da so Rezepte, kennt man noch nicht, würde ich sagen. Ja.
Du hast gerade gesagt, dich das beruhigt, wenn du kochst. Mhm. Kochst du auch für dich alleine? Ist das ein meditativer Prozess, wenn du keinen Besuch hast?
Aber es ist ja immer jemand. Ich würde sagen, nein, für mich alleine koche ich nicht. Nein, dann esse ich lieber eine Scheibe Brot. Das geht dann auch. Aber es ist ja fast immer jemand da bei mir. Also ich bin im Endeffekt fast nie allein. Insofern koche ich einfach.
Wenn du an deine griechische Heimat zurückdenkst, du bist mit 5 Jahren nach Hamburg gekommen. Heimat geht ja oft einher mit Gerüchen. Hast du hier einen Geruch vermisst, als du als kleines Kind in Hamburg warst?
Nein, das habe ich nicht. Ich war, ich denke, ich dafür zu jung. Mhm. Also ich kam hier und fand das hier irgendwie ganz toll und ich fand die Sprache sehr eigenartig. Mich hat ja fasziniert immer dieses Ö. Schön.
Ö und Ü.
Ö und Ü. Und das habe ich den ganzen Tag geübt. Und ich bin ja auch dann mit 6 in die Schule gekommen und nein, hatte gleich viele Freunde und Freundinnen, also Schulkameraden. Nein, also ich habe nichts vermisst.
Mich wundert das so. Du bist du sagst immer, durch Zufall auf Korfu geboren. Ja. Deshalb, weil dein Vater und deine Mutter waren da auf Reisen, glaube ich.
So ist es, ja.
Hast die ersten 5 Jahre in Athen zugebracht und bist dann nach Hamburg-Wandsbek gekommen. Mhm. Größer kann ja ein Kulturbruch nicht sein, von Athen, auch schon in dieser Zeit, nach Hamburg-Wandsbek. Hast innerhalb eines Jahres Deutsch gelernt. Mhm. Bist du ein sehr anpassungsfähiger Mensch?
Das könnte gut sein, aber ich glaube, wenn man so ein kleines Kind ist, dann und das verändert sich, das ganze Umfeld, die Mentalität, das ganze Dasein, dann geht man natürlich einfach mit. Mhm. Ja? Wobei zu Hause haben wir ja auch weiterhin Griechisch gesprochen. Wie gesagt, außer der Musik, die mein Vater ja gemacht hat und auch später ja auch geschrieben hat und auch mich produziert hat, Kochen war auch wichtig für ihn. Also kam das Griechische ja auch weiterhin raus. Also wir haben mit beiden Mentalitäten bin ich groß geworden und die eine schließt die andere gar nicht aus, weil ich glaube, wir Europäer sind uns eh sehr ähnlich. Das sind ja Kleinigkeiten. Die Unterschiede hängen an Kleinigkeiten ab. Zum Beispiel ist ja natürlich in Griechenland einfach dieses wunderbare Wetter, die Sonne, das Meer, die Inseln da. Und insofern leben ja die Menschen, müssen außerhalb des Hauses leben. Hier ist es ja das Gegenteil. Das ist zum Beispiel schon ein Unterschied.
Ja. Ja. Du hast mal erwähnt, sehr vorsichtig, sehr vornehm erwähnt, dass wir Deutschen vielleicht manchmal vergessen, dass die Griechen den Deutschen auch verziehen haben. Die Rolle, die Deutschland während der Hitler-Diktatur in Griechenland gespielt hat, war furchtbar.
Ja.
Hast du heute das Gefühl, dass das Griechenland, deine Heimat, dass dein Heimatland jetzt fairer gesehen wird, gerechter gesehen wird von uns Deutschen?
Also es, um es so anzufangen, es war tatsächlich so, dass die Griechen waren vielleicht mit das erste Volk, die den Deutschen verziehen haben und dann die Deutschen sehr gut angenommen haben und auch immer bewundert haben. Das hat mich manchmal selbst gewundert, muss ich sagen, aber das haben sie tatsächlich gemacht. Und dann, denn ich habe dann auch später hier in England oder Frankreich gelebt und da war es nicht so weit. Also unter vorgehaltener Hand. Wenn sie dachten, ich bin Deutsche, haben sie kein Wort gesagt. Als sie dachten, ich bin Griechin, dann haben sie gesagt, wieso lebst du in Deutschland und das ist so und so und so und so oder die haben keinen Humor. Also da waren die Engländer, auch die Franzosen noch nicht so weit. Das ist dann später erst gekommen. Und deshalb sage ich, die haben die Deutschen umarmt. Jetzt war es natürlich durch die griechische schwierige Situation, ich würde sagen, ich weiß noch nicht einmal, ob es wirklich die Menschen sind, weder in Griechenland noch in Deutschland. Ich glaube, dass die sich irgendwo weiterhin mögen. Ich glaube, das waren einige oder viele Medien, die übers Ziel hinausgeschossen haben. Mhm. Und sie haben ja nicht das Land und die Regierungen kritisiert, sondern den einzelnen Menschen. Und das war auch ein bisschen entwürdigend. Und das wollten natürlich die Griechen nicht. Das will niemand, glaube ich, von uns allen nicht.
Würdest du von dir selber sagen, du bist eine griechische Patriotin?
Ich bin eine griechische und eine deutsche Patriotin.
Ja. Du vermeidest nach meinem Eindruck, aber korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, vermeidest nach meinem Eindruck, immer wieder zu persönlich zu werden in deinen Äußerungen, bewunderst aber gleichzeitig Herbert Grönemeyer.
Ja.
Der wird sehr persönlich in seinen Texten. Mhm. Scheust du dich, wenn du eine neue Platte aufnimmst, eine neue CD, einen neuen Song, scheust du dich über eine gewisse persönliche Grenze hinüberzugehen? Also achtest du darauf, dass da eine Sängerin mit Texten vorne steht, die nicht zwingend zu viel über dich verrät?
Ich glaube, dass in den Texten ich auch vieles eigentlich schon verraten habe. Natürlich, als ich sehr jung war, und es war auch die Zeit so, habe ich weitaus mehr über Liebe gesungen. Liebessituationen, die können dramatisch sein, die können fröhlich sein, sie können verliebt sein, dass man irgendwie beschreibt. Aber ich habe auch viele andere Art von Texten gesungen. Nein, aber im Privatleben, ich glaube, vielleicht verwechselt es das ein bisschen.
Vielleicht.
Im Privatleben, ja, habe ich mich natürlich immer wieder zurückgezogen. Wenn die Fragen zu persönlich wurden, ja, habe ich dann eher das umgangen oder kaum geantwortet. Das stimmt. Weil vielleicht war es auch aus dem heraus, weil ich schon so viele Jahre dabei bin. Man möchte ja gern noch eine Privatsphäre wahren als Mensch und eben nicht alles von sich verraten, wobei vielleicht gar nicht so viel Geheimnisvolles gibt und trotzdem macht man es irgendwie nicht.
Sokrates, der große griechische Philosoph, ist ja gezwungen worden, Selbstmord zu begehen über den Schirlingsbecher, weil er, und der Vorwurf, den man Sokrates gemacht hat, er gefährdet die Jugend. Das war einer der großen Vorwürfe, die man an ihn gerichtet hat. Warst du nie versucht, als junge Frau in diesen wilden 70er Jahren, die Stones waren da, Rock'n'Roll war all around sozusagen, warst du nie versucht, auch einmal provokant zu werden? Also sagen wir mal eher in Richtung Janis Joplin zu gehen.
Mhm. Jetzt bei den Liedern und bei den Titeln.
Bei der Lebensführung auch.
Ja, ich glaube, dass ich in meinem Privatleben, sagen wir mal, weitaus wilder war als In den Liedern, die ich gesungen habe. Erzähle ich eben nicht. Nein. Aber zum Beispiel, ob es die Stones waren, Santana, Pink Floyd. Ich war ja mit einem Teil von denen, mit allen befreundet. Und ich war auch immer eingeladen zu deren Premieren. Ich lebte ja Jahre in Paris, bin sehr, sehr viel ausgegangen. Also diese wilden 70er Jahre habe ich miterlebt. Studio 54, also gab nichts, wo ich nicht dabei war. Mhm. Aber die Lieder waren anders. Was mich aber interessierte, war, nicht der Rock'n'Roll, sondern das Dramatische habe ich sehr geliebt. Also Titel, die französischen Chansons, die so ein Drama haben, die so einen speziellen, wo man sich speziell ausdrücken kann. Und das habe ich auch versucht eben zu singen oder zu interpretieren.
Auf deiner neuen CD ist der Song, der mit dem Altwerden auf humorvolle Weise umgeht, Mama, ich werde alt. Mhm. Beschleicht dich manchmal eine Melancholie im Sinne von Goethe, ach Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Mhm. Erscheint die Zeit dir heute kostbarer zu sein als noch vor Jahren?
Ja, das schon. Also jetzt keine große Melancholie, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich älter geworden bin und dass die Zeit sowohl kostbar ist und dass jetzt auch nicht so lange Zeit übrig bleibt. Und lebe jeden Tag, kann man sagen, das tut man ja doch nicht irgendwie. Aber ich glaube auch, dass ich gelassener geworden bin mit den Jahren, auch humorvoller mit Menschen und mit meiner Umgebung insgesamt. Ich sehe das jetzt auch gar nicht so wichtig, erfolgreich zu sein. Mir macht es ungeheuren Spaß zu singen, besonders auf der Bühne, also Konzerte zu geben. Aber jetzt um eine CD, ich habe auch schon gesagt, ob ich nochmal eine CD produziere, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht.
Man muss was zu sagen haben, hast du gesagt.
Ach, das weiß ich. Vielleicht habe ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe schon so viel gesagt. Aber und habe ja noch so viele Lieder von den tausend von Titeln auszusuchen für die Konzerte. Und das ist das, was mir einfach großen Spaß macht. Ich sehe das eher jetzt so.
Humorvoll.
Ja.
Es ist gut, da braucht man Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass immer unser Gast immer drei Songs mitbringt. Und der erste Song, den Vicky Leandros, heute bei uns zu Gast, freue mich sehr, mitgebracht hat, ist von den Beatles Norwegian Wood. Warum dieser Song?
Ja, ich habe als Beatles, großer Fan bin ich, schon ein Leben lang. Und da war ich eben sehr jung und ich fand die Titel außergewöhnlich, wunderschön und eben auch Norwegian Wood.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Norwegian Wood, der Wunsch von Vicky Leandros, die heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist. Wir haben gerade über Frankreich gesprochen. Du hast Jacques Brel kennengelernt in Paris. Das war eine der wesentlichen künstlerischen Begegnungen für dich, glaube ich.
Ja, waren natürlich auch viele andere, auch wie Michel Legrand, viele, viele mehr. Ich muss dir sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Französisch zu singen und wie die erste Eurovision stattfand. Mein erstes Album, Songs und Folklore, außer den deutschen Titel, war eben noch ein englischer, ein griechischer und ein französischer, der aber gar kein französischer war. Ein Lied von Bob Dylan habe ich gesungen auf
Don't
Französisch.
Don't Think Twice.
Don't Think Twice. N'y pense plus, tout est bien. Darin hört eben Luxemburg und so weiter. Und so kam ich überhaupt, das erste französische Album auch aufzunehmen. Und ich wollte gern Brel-Lied interpretieren. Und dann war ich in Frankreich für eine Fernsehsendung. Er kommt auf mich zu, ja. So habe ich ihn kennengelernt und sagt, du weißt, ich habe dir die Genehmigung gegeben, du hast mein Lied gesungen, es gefällt mir, du bist ja eine dramatische Sängerin. Da war ich aber wirklich so jung, ich guckte ihn an und dachte, das ist jetzt was ganz Schlimmes, drehte mich auf dem Absatz um und lief in meine Garderobe.
Weil du dich beleidigt fühltest.
Ja,
warum?
Ich hätte fast weinen können. Ja, weil ich dachte, was meint er jetzt damit? Das ist nichts Schönes. Danach habe ich ihn ein Jahr später nochmal gesehen. Dann hat er mich umarmt und da dachte ich, okay, das war jetzt nicht so schlimm. Das war das Lied Ne me quitte pas.
Du hast auch dort Michel Legrand kennengelernt?
Ja, ja.
Du hast mit ihm auch gearbeitet?
Ja, mit ihm, also mit seinem Orchester. Ja.
Und wir haben große Filmkomponist.
Ja, ein wunderbarer Komponist, ja. Und unfassbare Lieder geschrieben. Und ich habe damals auch gleichzeitig zu der Melodie, die hatte Dusty Springfield damals auch aufgenommen auf Englisch, Windmills of Your Mind, of My Mind. Und das habe ich dann auch in mehreren Sprachen aufgenommen. Und ich war auch mit ihm eben und mit seinem Orchester unterwegs.
Michel Legrand hat auch die Filmmusik gemacht für Jentel, den großartigen Film von und mit Barbara Streisand. Und ich weiß, dass die Streisand immer ein Idol, darf ich das sagen, von dir war? Oder zumindest ein Orientierungspunkt?
Ja, ein Vorbild und Idol, ja.
Was hast du an ihr so bewundert? Man bewundert ja oft Menschen, von denen man glaubt, sie haben etwas, was man selber vielleicht nicht hat? Oder war das?
Sie hat eine unfassbare Stimme und Töne, die man schwer zu bekommen sind. Ja, und das war eben mein Vorbild. Und da wollte ich hin, sozusagen.
Nun hat
also Ella Fitzgerald war auch mein Vorbild und eben sie dann auch, ja.
Hast du je erwogen, auch mal zu spielen, also Schauspielerin zu sein? So wie die Streisand, deswegen komme ich drauf.
Ja. Nein, also ich wollte das nicht. Ich hatte ja auch einige Angebote und auch gute Angebote früher, aber ich habe sie abgelehnt. Ja.
Sandra von Ruffin, deine Tochter, die eine bemerkenswerte junge Schauspielerin ist, die nicht nur in Deutschland ihre Erfolge zu feiern beginnt und gefeiert hat. Sandra von Ruffin sagte in einem Interview, befragt, wie hat sie sich ihre Mutter vorgestellt früher, als sie so nun langsam begriffen hat, dass sie eine berühmte Sängerin ist, hat sie gesagt, naja, ich habe mir immer vorgestellt, Mami singt im Kirchenchor. Da gucken sie alle an und wenn jemand im Kirchenchor singt, dann kann man ja auch nur berühmt sein. Wie ist das Verhältnis deiner Kinder zu deiner Musik? Schätzen sie die Musik oder hast du dich auch mal entschuldigen müssen, weil eine Mutter, die singt, ist ja auch peinlich vielleicht.
Ja, das war vielleicht auch mal so. Aber ich habe ja eine 10-jährige Pause gemacht. Für die Familie. Da war Leo schon geboren und dann kamen die beiden kleineren, die Mädels. Und also ein Sohn und zwei Töchter. Und die ersten Jahre wussten sie nicht, dass ich Sängerin bin. Ich habe zu Hause also jetzt nicht meine Lieder gesungen. Also ich habe ein paar kleine Kinderlieder mit denen gesungen. Und abends habe ich ihn vorgelesen und haben wir zusammen gesungen. Das fand ich auch alles in Ordnung. Das kam erst sehr, sehr viel später. Und dann kamen sie auch in ein Konzert. Und das gefiel ihnen so ganz gut. Und so kam das mit der Zeit. Also jetzt sind sie oft dabei. Also das mögen sie, was ich
vielleicht mache, auch, weil du nach dem Konzert kochst.
Schon wieder, das schaffe ich nicht ganz. Nach 11 Uhr abends ist es ein bisschen schwierig.
Aber für einen Mensch, der so die Bühne gewöhnt ist, der so auf der Bühne sich zu Hause fühlt und der vor allen Dingen auch so erfolgreich ist auf der Bühne, wenn man dann sagt, ich bin 10 Jahre jetzt für meine Kinder da, das ist ja eine lange Zeit. Ja. Hast du diese Bühne dann nicht vermisst in der Zeit?
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe sie nicht vermisst. Es war so schön mit den Kindern, mit diesen Babys, dass ich sie großziehen konnte, jede Minute mit denen genießen. Also es war so eine schöne Zeit. Ich möchte wirklich nichts davon missen. Ich wusste ja auch, irgendwann fange ich doch wieder an, irgendwie zu singen. Und mal sehen, wie es dann wird.
Du erinnerst mich ein bisschen an Rod Stewart dahingehend, dass der mal gesagt hat, als ich gemerkt habe, also ich zitiere ihn jetzt sinngemäß, als ich gemerkt habe, ich habe ein großes Talent als Rocksänger, da habe ich mir gesagt, das mache ich jetzt mal, weil man verdient viel Geld, kommt rum und alles andere würde mehr nach Arbeit, also wäre auf jeden Fall eine unangenehmere Arbeit. Ist es ein bisschen vergleichbar, dass du sehr früh gemerkt hast, ich habe dieses Geschenk, diese Begabung, da steckt das Wort Geschenk ja auch drin. Und ich mache da jetzt was draus, aber ich habe nicht so dieses leidenschaftliche Verhältnis dazu.
Nein, also sowas nicht. Also ja, die Stimme, das war wirklich ein Geschenk. Aber es ist für mich immer schon, seitdem ich denke, an eine Leidenschaft, eine große Leidenschaft. Aber vielleicht kann man abstrahieren, wie soll ich sagen? Ich wusste, dass ich irgendwann wieder zu meiner Leidenschaft zurückkomme, aber Familie haben, Kinder, das war mir wichtig. Vielleicht aber auch, weil ich so früh mit 13 Jahren habe angefangen zu singen und hatte ja schon einige Erfolge und habe die ganze Welt gesehen. Und ich wollte irgendwie eine Familie gründen. Das kommt ja nicht immer gleich, wie man es gerne möchte, aber irgendwann doch. Und Das war mir dann irgendwie sehr wichtig. Und ich hatte auch ja keine Angst jetzt, dass keiner mich irgendwann hören will. Ich habe gesagt, okay, wenn es denn so ist, dann ist es so. Ja, man kann ja nicht mit Ängsten leben, weil man kann sich mit der Angst oder mit den Gedanken auseinandersetzen. Aber
als du hier in Hamburg, Wandsbek in der Blumenau gewohnt hast,
ja,
und mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen warst, gab es nie diesen Plan B, wo du gesagt hast, naja, vielleicht werde ich doch Apothekerin oder Architektin oder... Ich weiß es nicht.
Nein, das gab es bei mir nicht, ja. Also ich habe getanzt, ich hatte eine Ballettausbildung, Musical-Dancer-Ausbildung. Also ich habe sehr gerne auch getanzt und Sprachen waren auch so das, was ich gerne gelernt habe. Da hätte ich mir vielleicht noch was vorstellen können, aber es war doch einfach das Singen.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Vicky Leandros Gesicht eben hätten sehen können auf die Frage, ob es eine berufliche Alternative gab. Mehr Enttäuschung kann ein Gesicht.
Hast du ja gemerkt.
Das
ja
war völlig ratlos. Wir sprachen über Barbara Streisand, über das große Idol von Vicky Leandros, die heute bei meiner Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist. Und ja, es nimmt nicht Wunder, dass Vicky Leandros sich einen Song von Barbara Streisand gewünscht hat, nämlich People.
People, people who need people, are the luckiest people in the world, where children needing
Leandros ist dankenswerterweise zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Freue mich sehr. Die erfolgreichste deutsche Sängerin, 55 Millionen verkaufte Tonträger, etwa 30 Millionen im Ausland. Die Chance in die USA zu gehen, die bestand. Brad Shapiro, ein großer Produzent seiner Zeit, Wilson Pickett, James Brown, Produzent.
Ja.
Die Einladung stand, aber auf dem Flughafen überlegte sich Vicky Leandros die Geschichte mit der USA-Karriere doch noch anders.
Das war in New York. Brad Shapiro, das Album haben wir aufgenommen. Across the Water gab es, aber danach eben kamen diese Verträge.
Von CBS.
Von CBS Amerika, ja. Und die hatte ich auch schon unterschrieben. Und ja, ich fühlte mich aber nicht ganz so wohl in Amerika. Das war für mich eine andere Kultur. Ich war meine Wurzeln doch sehr europäisch und war in New York auf dem Flughafen und das schneite es. Da mussten wir ein paar Stunden warten und fühlte mich irgendwie immer schlechter und schlechter und dachte, ach, eigentlich willst du jetzt nicht, ich hätte nach Los Angeles fliegen müssen, um die Produzenten von Barbara Streisand und Neil Diamond damals also kennenzulernen, wie auch immer, und dachte, nee, das willst du alles irgendwie nicht, und rief dann im anderen Flughafengebäude an, ja, bei der deutschen Lufthansa. Und die hatten tatsächlich noch einen Platz frei, also über Frankfurt nach Hamburg. Da habe ich gesagt, okay, wann fliegt denn? Dann gesagt, in 3 Stunden, okay, dann bitte einen Platz reservieren. Und bin einfach zurückgeflogen, ohne irgendetwas abzusagen. Die waren natürlich stinkesauer auf mich, die Amerikaner, ist klar. Aber ich war wieder glücklich. Es war damals irgendwie extremer als jetzt. Ich konnte mit dem täglichen Leben dort nicht so viel anfangen. Vielleicht waren auch meine Familie zu weit entfernt, meine Freunde. Ich hätte dort leben müssen. Aber ich wollte mir vielleicht auch nicht vorschreiben lassen, wo ich zu leben habe. Und ich fühlte mich einfach wohl. In Deutschland lebte ich. Dann war ich ja oft auch in meiner Heimat Griechenland. Mal in Paris, mal in London. Das war dann auch genug.
Und warst überall ein Star. Man darf das nicht vergessen.
Ja, aber das ist jetzt gar nicht so das Wichtige gewesen. Also jetzt sehe ich Amerika anders. Ich gehe auch mal gerne dorthin und schaue mir ein paar Museen in New York an und treffe Menschen. Das ist anders geworden vielleicht. Aber dort leben zu müssen und Karriere zu machen, das war etwas anderes. Und deshalb wieder zurück.
Hat mich verblüfft, denn wenn man viele Gespräche liest, gewinnt man den Eindruck, habe ich den Eindruck gewonnen, dass du dich für Vergangenheit nicht sonderlich interessierst. Du bist eher an der Zukunft interessiert und bist, glaube ich, eher ein ruheloser Mensch. Du thematisierst das ja auch in deinen Songs hin und wieder. Der Koffer ist immer gepackt.
Ja, mein Koffer bleibt gepackt, weil ich so will, ja.
So, das heißt aber doch, Abenteuerin ist so ein Klischee, aber doch, dass du jemand bist, der gerne neue Territorien aufbricht, neue Dinge erobert. Aber bei USA war es nicht so.
Nein, das war eben nicht so. Natürlich, was du eben sagtest, ich lebe im Jetzt eher, ja, und auch vielleicht etwas in der Zukunft. Und früher, ja, ich empfand es eher als Last, zurückschauen zu müssen, wenn ich von Journalisten so fragen, was war damals und dann los. Also jetzt geht es. Ich hatte ja nun gerade mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und es ist natürlich so, bei den Konzerten muss man nicht, aber doch ein paar Geschichten erzählen. Mhm. Was war mal früher? Vielleicht auch ein paar so humorvollere Geschichten. Und ich musste mich wirklich hinsetzen und drüber nachdenken. Und meine Mami hatte mal etwas Weises gesagt, weil meine Kinder waren um sie rum und sie hat sehr viel Humor übrigens und erzählte Geschichten, wie sie mit mir in Paris war. Und dann guckte ich so und dann sagte sie, kannst du dich gar nicht erinnern? Und dann sagte sie, ja, du hast noch gar keine Zeit, um dich zu erinnern. Das ist es. Also ich blicke noch nicht zurück. Wenn ich mal irgendwo in einem Schaukelstuhl sitze, werde ich mich zurückerinnern.
Du hast eben deine Mami erwähnt. Hattet ihr ein gutes Verhältnis?
Wir hatten, man kann sagen, ein gutes Verhältnis. Nun war es aber so, meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Da war ich ja so 10, 11 Jahre alt. Und ich war natürlich schon traurig, dass meine Mutter dann nach New York gezogen ist. Dann nach Barcelona 9 Jahre. Die ersten 5 Jahre habe ich sie gar nicht gesehen. Mhm. Wir haben uns nur geschrieben. Und ich glaube, jedes Kind vermisst seine Mutter.
Ja.
Also das war natürlich so. Und dann habe ich sie dann einmal in Athen gesehen. Und da war natürlich irgendeine Last, dass sie mich verlassen hatte, ja. Und sie hatte dann auch immer ein schlechtes Gewissen. Also das Verhältnis war damals noch nicht dann ganz so gut. Und als ich dann später, weiß ich noch, in Paris lebt, habe ich mir einfach nur gesagt, also ich muss mal diesen Rucksack, den ich immer mit mir trage, mal abwerfen. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, willst du jetzt nicht nach Paris kommen? Komm, und ich habe da mal Fernsehen und ich weiß nicht mehr, und dann gehen wir zusammen aus. Ich hatte eine sehr junge Mutter, sie hat mich mit 19 auch bekommen. Ja. Mhm. Und so kam wieder unser Verhältnis, ein gutes Verhältnis zustande, aber eher wie Freundinnen.
Ja, man das holt war, das nicht nach.
Das kann man ja gar nicht mehr nachholen, ja. Und mein Wunsch, ich sah natürlich bei Freundinnen, ach, eine Mutter, die immer mittags irgendwas gekocht hatte. Oh, und mein Wunsch war, einen aufgeräumten Schrank zu haben. Das war mein Wunsch von einer Mutter.
Dass die Mutter,
also wenn ich eine Mutter hätte, ja, ja, in den Jahren, sollten bitte alle meine Schränke schön aufgeräumt sein, wie bei meinen Freundinnen.
Aber ist es eine verstiegene These, dass du deshalb so eine gute Mutter bist und so gerne zu Hause gewesen bist, die 10 Jahre? Weil du es als Tochter nicht so erlebt hast.
Also wirklich, ich bin jetzt kein Psychologe, das kann ich dir nicht sagen, könnte sein.
Mhm. Ja. Ein Rucksack, du hast den Rucksack abgeworfen, dieses schwierigen Mutterverhältnisses. Ein anderer Rucksack, das beschreibst du, ist der, dass man auch nichts mehr beweisen möchte, nichts mehr beweisen muss. Hast du zumindest erwähnt in einem Interview.
Ja, so ist es.
War das mal anders, dass du das Gefühl hattest, du musst dir viel beweisen oder anderen? Standst du je unter Druck?
Also ich wollte eine sehr gute Sängerin werden und anerkannt sein. Mhm. Es gab ja früher das Wort berühmt werden ja gar nicht in dem Sinne, ja?
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob ich unter Druck stand. Vielleicht nach den ersten Erfolgen oder nach der zweiten Eurovision, die ich gewonnen habe, da stand ich, glaube ich, ein wenig. Aber auch mein ganzes Team stand unter Druck, dass man weiterhin erfolgreich sein müsste, ja? Aber wir haben ja auch gelernt, dass man ein paar Jahre erfolgreich sein kann und dann wird der Erfolg etwas weniger und dann kann es auch wieder. Also es ist so ein Auf und Ab und das muss man auch im Leben erfahren und das auch so mitnehmen und nicht dabei unglücklich werden. Denn Erfolg kann man nicht ein Leben lang haben und auch nicht vorprogrammieren.
Die Hafenstadt Piräus hat 5 Distrikte. Mhm. Die wollen, wenn man dort Politikerin ist, alle ich will nicht sagen, bearbeitet werden. Man muss dort Wähler treffen, man muss Hausbesuche machen. Du bist eine Weile zwischen 2006 und 2008 in die griechische Politik eingestiegen, als Bürgermeisterin, korrigiere mich, wenn ich es nicht genau richtig sage.
Vizebürgermeisterin,
ja. Und auch zuständig für das Kulturleben. In Deutschland würde man wahrscheinlich sagen Kulturreferent von Piräus. Mhm. Was war der Motor, das zu tun?
Also Politik hat mich natürlich auch ein Leben lang, Kultur und Politik haben mich ein Leben lang interessiert. Das war auch so in unserer Familie einfach. Wir sind ja mit der Kultur groß geworden und haben sehr viele Diskussionen auch gehabt und viel darüber auch gelesen. Und ich war ja das erste Mal, bin ich ja von Ole von Beuys gefragt worden in Hamburg, als er Bürgermeister wurde, ob ich Kultursenatorin werden möchte. Ich wäre es auch gerne geworden, muss ich sagen. Es scheitert daran, ich hatte gerade einen Vertrag mit 120 Konzerten unterschrieben und auch einen neuen Plattenvertrag. Und das geht einfach nicht. Nie im Rathaus zu erscheinen, das wäre nicht in Ordnung gewesen. Und da war nochmal was in Berlin, bin ich auch gefragt worden. Und in Griechenland, das war Papandreou, den ich ziemlich gut kannte. Er sagte, kannst du nicht helfen? Aus Piräus kommt ja deine Mutter. Und kannst du uns da nicht helfen? Und Piräus muss irgendwie wieder aufgebaut werden. Und so bin ich überhaupt auch in den richtigen Wahlkampf hineingekommen. Ich habe ja auch mit Wahlkampf geführt. Und das war ja eine unglaubliche Erfahrung.
Warum?
Naja, ich war ja noch nie in meinem Leben im politischen Wahlkampf. Ja, die Themen, die man sich aussucht, aber auch eben, dass man, das ist so in Griechenland, von Geschäft zu Geschäft geht, aber auch in den Häusern, in den Wohnungen, mit Menschen auf der Straße spricht. Ich habe fast alle Straßen, die es in diesen 5 Distrikten gab, auch, da bin ich überall gelaufen und hingegangen.
Hattest du einen Leandros-Bonus oder einen Leandros-Malus? War es für dich Vorteil oder Nachteil, eine berühmte Sängerin zu sein?
Es war, glaube ich, beides. Es war für viele Menschen natürlich auch ein Vorteil. Schau mal, die hat irgendetwas geschafft und vielleicht schaffen wir auch einiges in unserem Leben. Auf der anderen Seite, ach, was will die jetzt hier? Ja, die hat doch schon mal, die war schon mal so erfolgreich. Also es gab Negatives und Positives, beides. Und das musste man so ein bisschen abwägen. Bin dann ja auch gewählt worden mit eben sehr vielen Stimmen, zweitmeisten Stimmen. Und, in den ärmsten Distrikten hatte ich die meisten Stimmen, ja.
Dennoch sind 2 Jahre eine kurze Zeit.
Ich war gewählt für 4 Jahre.
Ja.
Nun war es aber so, dass eben in den Kassen gar kein Cent da war. Also man konnte gar nichts machen. Dann war es in diesem Rathaus auch so, du weißt, ich möchte ja gar nicht schlecht nur Positives über Griechenland erzählen, aber es war wirklich so, dass die Beamten da und die Menschen, die da gearbeitet haben, kamen, wann sie wollten, gingen, wann sie wollten. Um 1, 2 war ich schon wie ein Geist dort in diesem Rathaus. Ja, mit meinem Team, mit meinem ganz kleinen Team. Wir haben einige Projekte wahrgenommen. Also wir haben, man kann auch ohne Geld mit Ideen, zum Beispiel, da bin ich gar nicht neu darin, wie Sir Simon Rattle. Migration war auch mein Thema, auch internationale Beziehungen hatte ich, ja, damit zu tun. Und ich habe gesagt, also weil die sich auch nicht alle so verstanden haben, und wir hatten ein Symphonieorchester da, dort, und dort habe ich sie angeleitet, dass sie eben den jungen Kindern Musik beibringen. Kindern aus Piräus und Kindern aus anderen Ländern. Also man muss auch gar nicht selbst neue Ideen haben, aber doch etwas verwirklichen. Sie haben das jetzt nach 4 Jahren aufgegeben, habe ich gehört. Und viele andere Dinge, Schauspieler, die keine Arbeit haben, arbeitslos sind. Da gab es tolle Gebäude, sie haben nachher Theater gespielt. Es gab vieles, aber ich sah eine völlig unübersichtliche Lage, Situation auf mich zukommen. Und,
du warst verzagt, kann man das sagen?
Verzagt nicht, aber ich dachte irgendwie, das kann alles nicht gut gehen. Und da kam noch anderes dazu, um jetzt nicht so viel darüber zu erwähnen, aber doch mal das Wort Korruption fallen zu lassen. Das war mir, und man kann sich nicht alleine, sagen wir mal, ganz alleine durchkämpfen. Und wie du weißt, ist dann ja so vieles. Alle Politiker haben gewechselt, alles hat ja gewechselt, und das mehrfach. Und es war ein guter Zeitpunkt zu gehen. Ich habe gesagt, nein, dann das werde ich jetzt nicht mehr weiterführen und widme mich weiterhin meiner Leidenschaft.
Aber du wirst verstehen, dass ich eine letzte Frage zu Griechenland stelle, dass dein Heimatland, das, was die EU mit Griechenland macht, wird von den einen als den einzig richtigen Weg gesehen, alternativlos. Mhm. Und die anderen sagen, so wird Griechenland nie wieder auf die Füße kommen, es fehlen Investitionen. Wo ist deine Position in dieser schwierigen Frage.
Das ist wirklich eine schwierige Frage, denn ich muss es auch doch einmal betonen, ich bin kein Finanzexperte. Das machen die in der EU ganz gut. Aber ich bin natürlich der Meinung, dass Investitionen da sein müssten, damit Griechenland einen kleinen Aufschwung, eine Chance an einen Aufschwung überhaupt erleben kann. Mal sehen. Durch den Tourismus jetzt natürlich haben sie wirklich eine Chance, dass es denen besser geht, aber das ist eben ja nur ein Teil. Sie brauchen die Chance der Investitionen.
Sie merken, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Vicky Leandros eine engagierte Griechin ist. Sie ist darüber hinaus sozial sehr engagiert. Sie tut viel an Stellen, wo Hilfe gebraucht wird. Darüber reden wir gleich noch. Aber vorher hören wir Rod Stewart. Das ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Dieser ist relativ alt, aber er ist sehr schön. You Wear It Well.
I had nothing to do on this hot afternoon but to settle down and write you a line. I've been meaning to phone you but from Minnesota. Hell, it's been a very long time. You wear it well. A little old-fashioned, but that's all right. Well, I suppose you're thinking I bet he's sinking on.
Rod Stewart sang nicht nur für Sie, meine Damen und Herren, sondern insbesondere für Vicky Leandros, die heute mein Gast ist bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Vicky, du hast so viele Preise bekommen. Die Goldene Europa, die Bronzene Rose von Montreux, der Bronzene Löwe von Radio Luxemburg, die Goldene Europa nochmal, Woman of the Year in Griechenland, den Pfälzer Saumagen-Orden, was immer das ist, Platin Award für 50 Millionen verkaufte Tonträger. Allerdings auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Gibt es eine Vitrine zu Hause, wo das steht und du gehst manchmal mit einem Staubwedel vorbei und denkst, ach wie schön.
Was ich da, nein, das ist die falsche Vorstellung. Also ich habe mal viele Golden- und Platin-Alben, die ich dann überreicht bekommen habe, verschenkt. Die habe ich gar nicht mehr.
Ach so.
Die habe ich gar nicht mehr. Und ein paar habe ich noch irgendwo in Kartons im Keller. Irgendwo sind sie da. Ich weiß nicht einmal wo, wirklich. Und habe auch sonst nichts von mir gesammelt. Ich habe auch gar nicht alle meine CDs, die erschienen sind, oder früher Langspielplatten genannt. Und ja, die übrigen Preise gar nicht genannt, das oder andere. Weiß ich gar nicht, ob ich sie noch habe oder nicht. Hm. Also irgendwie alles irgendwo verschollen. Ich fand es auch gar nicht jetzt, wie sagen, wichtig. Also wichtig war mir schon, ja, das Publikum, dass es schöne Lieder sind, also dieses eher. Hm. Dass ich in mehreren Sprachen singen darf.
Auch in Japanisch mal.
Ja, ob mir das gefallen hat, das war nicht ganz so. Das war natürlich so, ich war mehrfach in Japan, Konzerte und so weiter.
Weil du auch da erfolgreich warst.
Früher mal, ja.
Na ja.
Früher mal. Und da haben natürlich diese höflichen Japaner gefragt, wir würden gerne eine Langspielplatte hier mit ihnen aufnehmen. Was soll ich dazu sagen? Ja. Diese Aussprache zu lernen, das hat ja Tag und Nacht gedauert sozusagen, weil das war schon sehr schwierig, ja.
Deutschland ist ja aufgrund seiner Geschichte ein schwieriges Vaterland, ein kompliziertes Land. Du hast 2015 das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen, damals überreicht durch Ministerpräsident Thorsten Albig. War das ein besonderer Preis für dich?
Wenn du mich gefragt hast, ja, welcher Preis ist nun ganz besonders für mich, würde ich sagen, das Bundesverdienstkreuz. Und warum? Weil ich es für mein karitatives Engagement bekommen habe. Und das ist irgendwie schön. Ja, also ich versuche mich zu engagieren über viele Jahre für verschiedene Stiftungen.
Für Arche beispielsweise?
Ja, für Arche. Da habe ich jetzt einen Auftritt auch am 15. September, aber jedes Jahr auch für ein Herz für Kinder. Und da habe ich immer ein Weihnachtskonzert bei uns draußen in Bathurst. Und da gibt es eine Tannenbaumauktion, weißt du? Und es schmücken Tannenbäume, weißt du wer alle, schon seit Jahren. Udo Lindenberg,
ja.
Das ist der wildeste Baum, muss ich sagen. Johannes Bekerner, Otto Walkes, versteigen wir die. Und es kommt immer, naja, meistens zwischen 25.000 und 75.000 Euro bei diesem kleinen Konzert zusammen. Das spenden sowohl auch Enno, weil er ja auch das Ganze organisiert.
Enno von Rufin.
Ja, genau. Mein Ex-Mann. Und das machen wir seit jetzt 10 Jahren. Und so haben wir jetzt schon über 500.000 für ein Hals für Kinder gesammelt. Aber auch vieles andere, also für AIDS-Stiftungen, ich bin ja auch die Botschafterin der griechisch-orthodoxen Kirche für die Kinder Afrikas. Mhm. Also da ist einiges. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch selbstverständlich, dass man sich engagiert.
Ja. In deiner langen, erfolgreichen Karriere hast du viele Musiker kennengelernt. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf die Sendung ein Porträt mir angeschaut vom Schweizer Fernsehen, glaube ich, wo ein Film über dich, wo Deep Purple mit von der Partie war, Julian Clerc mit von der Partie war. Bist du auch je Elton John vorgestellt worden? Habt ihr euch mal getroffen?
Nein, leider nicht. Und er ist so ein großer Liebling von mir. Ich kenne alle seine Lieder und mag sie einfach. Aber wir sind uns nie begegnet. Ja, das wäre doch noch mal etwas.
Der dritte und letzte Song, den sich Vicky Landros gewünscht hat, hier heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, ist ein ganz früher Hit. Ich glaube 1970. Er ist wohl am Küchentisch entstanden, geschrieben von Bernie Taupin, komponiert hat das ganze Elton John. Und er singt's auch, Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those you can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I were the sculptor, then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. Knows not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you.
Elton John in einer atemberaubenden Live-Version. Mickys Augen wurden etwas gerührt, eben, als Elton John Your Song gesungen hat. Wir haben am Beginn der Sendung schon festgestellt, dass Vicky Landros gerne kocht und sie hat jetzt die Gelegenheit, ich zögere ein bisschen, das Wort Großmutter zu sagen, aber sie kann jetzt auch schon beginnen, sich darüber Gedanken zu machen, was die Enkel eines Tages gerne essen möchten. Wie ist denn die Großmutter, Vicky Landros?
Naja, ich habe mich natürlich gefreut, dass alles meine Kinder jetzt dann, es sind ja 3 Enkelkinder schon, und es war erstmal die Freude, dass sie da sind, aber ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal Kinder so lieben könnte. Das ist so eine große Liebe und das ist so ein großes Glück, 3 gesunde Kinder, dass sie auf der Welt sind, das ist wirklich also wunderbar. Und mit dem Essen haben wir schon alles eingestellt, die haben schon ihre eigenen Wünsche, ja.
Ja, und werden natürlich griechisch auch.
Also
die, genau. Die Babykost ist griechisch ausgerichtet.
Genau,
und Olivenöl ist es. Ist ja eine sehr gesunde Nahrung. Während Elton John eben für Vicky Landros sang, haben wir ein bisschen über Familie gesprochen und Vicky sagte so sinngemäß, ach Gott, vergiss die Karriere. Wie viel wichtiger ist das normale Leben, die Familie.
Freunde,
ja. Familie bleibt einem gewogen.
Ja, und dass man Freunde immer um sich hat. Also die meisten Freunde, die ich habe, habe ich zwischen 20 und 30 Jahren oder 40 Jahre schon. Wirklich. Also es gibt auch immer mal wieder neue Freunde, das ist schön.
Ja.
Ja, und dann habe ich dir auch gesagt, auch das Publikum.
Ja, also du bist den Freunden treu und das Publikum ist dir treu. Du hast auch erwähnt in anderer Stelle.
Ich bin sehr dankbar dafür, weißt du. Das ist nicht selbstverständlich. Ich nehme es auch nicht so hin. Das ist irgendwie, ja, schön.
Du bist wie die Streisand im Übrigen auch ein, hast eine große Gay-Community, du hast schwule Männer, die gerne in deine Konzerte kommen. Du hast mal einen Song geschrieben, erwähntest du Valentin?
Ja, gesungen, ja, ja.
Gesungen?
Valentin, ja. So ein gut aussehender Typ wohnt über mir im zweiten Stock und ich verliebe mich sozusagen in den. Und dann höre ich seine Violine spielen, er spielt so wunderbar. Und dann fasse ich so meinen ganzen Mut zusammen und gehe hoch. Da macht jemand die Tür auf, aber das ist ja jemand anderes. Und dann verstehe ich die Situation, dass er eigentlich nicht mit Frauen zusammen ist, sondern mit einem anderen Mann. Und sage dann wieder, Valentin, Valentin, spiel weiter deine Lieder, weil die so schön sind.
Ich habe mich mal mit 15 in eine lesbische Frau verliebt, die dann zu mir sagt, Hubertus, das geht nicht, ich bin lesbisch. Und ich muss dann ihr gesagt haben, aber das macht doch nichts, verfinden wir einen Weg.
Das war in den 70ern, dieses Lied. Ja. Da durfte noch nicht so sehr darüber geredet oder gesungen werden. Da hatten sich auch noch nicht so viele geoutet. Nicht? Mhm. Das kam ja erst später.
Wenn du alle diese Begegnungen, an viele sagtest du, erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber wenn du die versuchst mal die Begegnungen Revue passieren zu lassen, sei es die Purple, sei es Jacques Brel, sei es Michel Legrand, sei es Julien Clerc. Gibt es da doch einen oder eine Begegnung, wo du heute sagst, das war eine besondere, das hat mir künstlerisch viel gegeben, das war eine Person, die mich zum Nachdenken gebracht hat?
Weißt du, viele dieser Begegnungen waren ja so außergewöhnlich. Das war ja nicht nur eine. Und die haben mir für sich was gegeben. Ob es ja auch Michel Legrand, weil der so großartige Musik geschrieben hat. Auch ein Brel mit dieser eigenwilligen Begegnung, die wir hatten und ich seine Lieder singen durfte. Da waren amerikanische Produzenten dabei. Wir sprachen ja oft mit sehr vielen dieser, ob es jetzt andere Künstler, Kollegen waren oder auch Arrangeure, Produzenten, ja auch über das Leben. Aber es war ja mein Vater mit Klaus Munro zusammen, die meine Lieder ja geschrieben haben. Die kannten mich natürlich nur, was passt zu mir, was nicht. Aber bei anderen, jetzt wenn es ein englischer Produzent war oder ein französischer Produzent, da haben wir über so vieles aus dem Leben gesprochen. Ich glaube, die wollten mich auch dabei kennenlernen und haben auch diskutiert und über Politik und vieles gesprochen. Und darunter war natürlich vor 5, 6 Jahren die Söhne Mannheims, also im Studio. Aber wir haben eben, ich war ja fast 5 Monate dort und wir haben sehr viel über das Leben gesprochen.
Und du hast für die Söhne Mannheims Sauerfleisch gekocht.
Griechisches. Ja, es gab eine große Küche und es gab immer oft so nur Brote zu essen. Da habe ich gesagt, okay, Jungs, ich kaufe mal jetzt was ein. Und das ist ja ein Nationalgericht bei uns. Coquinisto, das Rote heißt es. Ja, Sauerfleisch in Tomatensauce und etwas Knoblauch und so weiter mit so kleinen griechischen Nudeln. Ja, und das haben wir dann mittags gegessen. Und dann fragen sie gleich, ja, was willst du denn morgen kochen? Und da habe ich oft gekocht. Und dann ging es irgendwann mit einem kleinen Rotwein los. Und ich glaube, gesungen habe ich dann einfach nicht mehr. Nicht? Das war dann durch, der Tag war durch. Aber wir haben über eben sehr vieles sprechen können. Und da waren auch andere junge Produzenten, die sind in diesem großen Studio dabei. Also es war ein sehr, sehr großes Team. Und wenn ich keine
Lust
zu...
Das ist Glück für Vicky Leandros, zu kochen für viele junge Künstler, sich inspirieren zu lassen an die Enkel.
Ja, und da habe ich mich ja wirklich, da kommen wir zu der ersten Frage zurück, was ist wichtiger, kochen oder singen? Da habe ich gesagt, also kochen ist doch vielleicht auch ziemlich wichtig.
Also am Beginn des Gesprächs hast du noch gesagt, singen wäre wichtiger. Wenn wir jetzt am Ende des Gesprächs zu dem Ergebnis kommen.
In Mannheim war ich mir dann nicht sicher, nicht?
Ich bedanke mich sehr. Vicky Leandros, eine große Künstlerin, eine große Musikerin, die erfolgreichste Sängerin, die Deutschland hat. Köchin, Großmutter, sozial engagierte Bürgerin, griechische Patriotin, deutsche Patriotin, war bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Gast. Vielen Dank.
Hubertus, vielen, vielen Dank. Ja, es war eine große Freude und hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, vielen Dank.
Ja.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.